Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Ich bin heute wieder nicht alleine und zwar habe ich die liebe Steffi Birk bei mir. Steffi Birk ist Pferdeverhaltenstrainerin, Pferdekommunikationswissenschaftlerin und macht noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen. Deswegen würde ich sagen, Steffi, bevor ich irgendwas Falsches erzähle, stell dich doch einmal lieber selber kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, danke schön. Jawohl, danke Greta, danke auch für die Einladung. Genau, Steffi Birk mein Name. Ich bin studierte Pferdekommunikationswissenschaftlerin oder auch Pferdewissenschaftlerin. Das ist ein bisschen kürzer, ist eigentlich inhaltlich ziemlich das Gleiche. Genau, man hat seit 2009 bin ich fertig damit. Das war ein dreijähriges Studium, bin seitdem Pferdetrainerin, Problempferdetrainerin. Habe Pferd erklärt als meine Firma, da auch einen eigenen Podcast, biete da Webinare an, Online-Kurs, mache Tagesseminare vor Ort, bla bla bla, Kurzform. Und habe halt gemerkt, dass Pferdeverhalten das eine ist, aber es kommt halt noch viel, viel mehr dazu, nämlich halt auch noch der körperliche Aspekt. Und deswegen mache ich jetzt gerade noch eine Ausbildung zur Pferdeosteopathin und Faszientherapeutin. Das reicht. Hallo Greta, worüber sprechen wir denn heute?
Ja, mega, danke dir für die coole Vorstellung. Genau, ich habe mir gedacht, dass das ja sicherlich für meine HörerInnen auch sehr spannend sein wird, mal was zum Thema Wahrnehmung von Pferden zu hören, denn die ist ja beim Pferd nun mal ganz anders als bei uns Menschen, allein wenn wir uns das Sehen anschauen, allein dadurch, dass die ja die Augen seitlich vom Kopf haben. Und ich dachte mir, du als eben Pferdewissenschaftlerin hast da ja auf jeden Fall sehr viel Ahnung von. Und deswegen dachte ich mir, sprechen wir da heute mal drüber. Das war ja in deinem Studium sicherlich auch ein großer Aspekt. Und auch als Therapeutin sollte man ja eben wissen, wie Pferde Dinge wahrnehmen. Deswegen ja, würde ich da tatsächlich mal direkt schon anfangen, wenn du magst. Und zwar hast du ja eben auch früher viel als Problempferdetrainerin gearbeitet und hast du ja sicher schnell auch bemerkt, dass eben viele Probleme durch die unterschiedliche Wahrnehmung von eben Pferden und Menschen entstehen. Hast du dir da vielleicht irgendwie mal ein Beispiel zur Hand, was dir das am besten gezeigt hat? Also irgendwie, wo du genau gemerkt hast, so okay, krass, dieses Problem ist nur entstanden, weil Mensch und Pferd halt so unterschiedlich
ticken. Ja, vor allen Dingen, wenn wir da mal das Wort Problem erstmal rausnehmen, ne? Weil ein Problem hat das Pferd in der Regel ja nicht, sondern nur der Mensch, der nicht versteht, warum das Pferd sich verhält, wie es sich verhält. Das will ich einmal vorwegnehmen, ne? Perfektes Beispiel, ein Pferd, was sich ständig erschrickt und scheut. So, das Pferd scheut. Also Problem, Pferd scheut, wenn man ausreiten geht, immer da an, keine Ahnung, irgendeiner Ecke oder wenn das und das und das passiert. Ja, scheuen ist nichts anderes als ein Refokussieren des Auges. Weil dafür muss man halt wissen, wie ein Pferd sieht. Und da gucken wir ja auch gleich mal noch. Wir gucken drauf, wie das Pferd sieht, genau. Aber es geht halt wirklich darum, die Pupille des Pferdes ist oval. Die ist nicht rund wie bei uns. Die kann sich nicht so gut von der Schärfe her verändern wie bei uns oder wie beim Raubtier. Ne? Beim Raubtier ist ja auch so, dass es runde Pupillen hat. Und da ist halt einfach die Beweglichkeit der Pupille eine andere. Und beim Pferd ist oval und da ist es einfach so nicht vorgesehen, weil Pferde in der Natur sehr weit gucken müssen und sehr weit eben den Fokus quasi entfernt haben. Und für die Pferde ist halt dieses Nahsehen in der freien Natur nicht super relevant. Also dieses Fernsehen ist halt viel, viel wichtiger, um eben frühzeitig Raubtiere zu bemerken. So, und wenn das Pferd halt jetzt scheut, weil es den Kopf irgendwo unten hat und da ist irgendwas, was es halt ein Schatten, ein Licht, ein Gegenstand, ein Kinderwagen, Mülltonne, was auch immer, eine Plastiktüte, die flattert, ein Huhn, ein Rebhuhn, was los irgendwie flattert oder so, ne? Ganz genau. Also in meiner Heimat hatten wir das ganz oft, diese Rebhühner, die direkt am Feldweg saßen und immer genau dann mit diesem diesem komischen Geräusch und dem Flatter, irgendwie diesem Quaken und dem Flügelschlag, der losflatterten. Ja klar, da sind uns die Pferde da auch gern mal durchgegangen. Aber was passiert ist, das Pferd hat da so entspannt den Kopf hängen und sieht da jetzt, merkt da was, ne, im Sichtfeld und will das halt besser wahrnehmen, um zu überprüfen, sterbe ich jetzt oder nicht? Also muss ich jetzt fliehen, muss ich kämpfen, was muss ich tun? Und dann reißt es halt den Kopf hoch und nimmt es so seitlich weg, einfach damit das Licht anders auf das Ding fällt, damit es besser in das Auge fällt. Es braucht einen anderen Winkel, damit das Licht des Gegenstandes in das Auge fällt. Das ist alles. Und wenn man das versteht, warum ein Pferd scheut, ja, dann ist kein Problem. Dann ist es nachvollziehbar, dann sehe ich als Mensch, weil ich anders gucken kann, da vorne schon den Stein und nimm halt mal kurz ein bisschen den Kopf des Pferdes hoch oder geh mal ein bisschen seitlich. Ne? Ich kann ja auch einfach den Kopf ein bisschen zur Seite nehmen, dass ich da schon dem Pferd die Möglichkeit gebe, das wahrzunehmen. Super einfach. Super einfaches Beispiel. Oder da kommen wir dann auch noch später drauf, will ich gar nicht so weit vorgreifen, ist das Hell-Dunkel-Sehen und auch das Farbsehen der Pferde. Wie unterschiedlich das ist zu unserem. Und auch da, das Pferd hat kein Problem, weil es nicht in den Schatten oder in die Pfütze gehen will. Es hat halt einfach nur eine andere Wahrnehmung. Fertig. Genau, und davon gibt es halt ein paar Beispiele, aber vielleicht kommen wir da noch zu.
Ja, sehr cool. Ja, nee, das hast du nochmal schön gesagt, dass die Pferde an und für sich ja kein Problem haben. Sie haben ja erst ein Problem, wenn der Mensch dazukommt, beziehungsweise haben wir dann das Problem damit, aber...
Ja, weil wir ja dem Pferd eine Aufgabe stellen, die es sich selbst in der Natur in der Regel nicht stellen würde.
Wir bringen es in solche Situationen, dass wir an der Bundesstraße ausreiten gehen und uns dann wundern, wenn es nicht klappt. Genau, nee, da hast du vollkommen recht.
Ja, oder dass das Pferd halt in einen dunklen, klapprigen Pferdeanhänger gestellt wird an einem Ort, wo das Pferd sich normalerweise nicht von alleine oder nicht gerne aufhält und dann riecht der Pferdeanhänger auch noch nach Schwein oder nach Kuh oder nach keine Ahnung was, Blut.
Ne? Nach dem Pferd, was vorher damit transportiert wurde und Angst hatte.
Was auch immer, ne? Genau. Und das sind halt so Sachen und so eine Situation wird das Pferd sich halt niemals selber begeben und deswegen hätte es auch selbst kein Problem.
Ja, siehst du, guck mal, da fällt mir direkt jetzt schon am Anfang unseres Gesprächs die nächste Podcast-Folge ein, die wir mal zusammen machen können, nämlich was genau ein Problempferd überhaupt ist.
Ja.
Aber gut, genau. Heute soll es darum ja nicht gehen, erstmal um die Wahrnehmung generell. Deswegen, ja, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr über die Sinneswahrnehmung von Pferden. Wo genau unterscheidet sie sich denn vom Menschen und ja, in welcher Ausprägung vielleicht auch?
Na, generell ist natürlich erstmal Unterschied Fluchttier-Raubtier. Das ist das allererste. Ne? Das Fluchttier muss komplett Dinge unterschiedlich wahrnehmen im Vergleich zum Raubtier, weil das Raubtier hat in der Regel nicht so viele Feinde. So, das heißt, jedes Fluchttier, ne, das gilt auch für Antilopen, Zebras und was da alles kreucht und fleucht, hat einfach eine andere Wahrnehmung. Und jetzt ist die Frage, willst du einmal so die einzelnen Sinne durchgehen?
Ja, würde ich gerne machen und dann vielleicht eben direkt mit der Idee, wo unterscheidet sich's vom Menschen oder einfach so im Vergleich, dass man sich das vielleicht auch ja am eigenen Beispiel ein bisschen vorstellen kann. Jetzt haben wir die ganze Zeit ja schon übers Sehen gesprochen, deswegen würde ich sagen, bietet es sich doch an, lass uns doch gerne damit anfangen.
Genau, also das Sehen beim Pferd ist natürlich, was du schon gesagt hast, ein anderes, alleine dadurch, dass die Augen seitlich am Kopf sind. Wir Raubtiere, wir Menschen sind auch eher raubtierähnlich, ne? Wir haben die Augen vorne am Kopf, man sieht bei uns weiß im Auge, bei den Fluchttieren in der Regel nicht, das sieht man nicht, wo die hingucken. Wir haben Krallen in Form von Fingern, ne? Wir laufen geradeaus, das machen halt Raubtiere eigentlich auch nicht, da kommen wir auch noch gleich zu beim Sehen, warum. Fluchttiere machen das auch nicht. Genau, so, also das ist das Erste, ne? Die Anordnung der Augen und alleine damit macht es schon einen Unterschied, auch wie viel man sieht. Also wir Menschen sehen so als mit den Augen halt ne, nebeneinander, vorne am Kopf angeordnet, so circa 180 bis 200 Grad mit beiden Augen zusammen. Ne? Also wir sehen ja wirklich, wenn wir mal die Arme einfach seitlich wegstrecken und dann einfach nach vorne gucken und mal nach links und rechts schauen, ob wir unsere Hände sehen können, dann sehen wir die in der Regel, wenn wir die Augen ein bisschen rübernehmen. So, und davon, von diesen 180 bis 200 Grad, sehen wir 120 Grad mit beiden Augen. Das muss man unterscheiden, vor allen Dingen auch beim Pferd. Es ist immer ein Teil, wenn wir jetzt das linke Auge zumachen, dann sehen wir ein kleineres Sichtfeld. Und wenn wir das rechte Auge zumachen, kleineres, wenn wir beide offen haben, dann sehen wir eben mehr Rundumsicht. Und beim Pferd ist es ganz genauso. Und beim Pferd ist halt das Interessante, dass es mit jedem einzelnen Auge 190 bis 200 Grad sieht. Also das Pferd sieht insgesamt mit einem Auge so viel oder mehr als wir mit beiden zusammen. Und es gibt halt auch hier eine Überschneidung mit beiden Augen, ne? Was das Pferd vor sich sieht. Und das sind so 60 bis 70 Grad. Nochmal im Vergleich, bei uns um die 120. Also beim Pferd die Hälfte. Ne? Also alleine das, was das Pferd mit beiden Augen wahrnimmt. Jetzt ist es ja aber so, dass das Pferd ja in der Regel auch dahin guckt, wo die Pupillenachse ist. Wir ja genauso. Das heißt, das müsste halt auch den Fokus nach vorne zur Überschneidung nehmen, kann halt aber auch einfach seitlich einzeln über die Pupillenachse da den Fokus haben. Auch das relevant zu wissen, vor allen Dingen, weil wir Menschen durch das dunkle Auge des Pferdes nicht unbedingt sehen, wo das Pferd hinguckt. Wie wir das sehen, erfahren wir später, woran wir das sehen. Und das Pferd hat halt durch diese Anordnung circa 350 Grad Rundumsicht. Er sieht über sich nichts, es sieht direkt vor seiner Nase nichts, weil die Augen sind seitlich angeordnet. Es sieht nicht, wenn du es zwischen den Augen streichelst, es spürt es nur. Deswegen können sich Pferde zum Beispiel auch erschrecken, wenn halt was direkt vor ihnen steht. Sie nehmen es halt nicht wahr. Und dann tritt man einen Schritt zur Seite und plötzlich schrecken die Pferde hoch, weil sie es vor einem genau nicht wahrgenommen haben. Genau. Und direkt vor sich, unterm Hals, unterm Bauch, direkt über sich, überm Rücken und auch hinter der Schweifrübe sehen die Pferde nichts. So. Ganz einfach, ne? Also so circa 5 bis 10 Grad hinter der Schweifrübe. Erst wenn sie den Kopf ein bisschen seitlich nehmen, sehen sie das mit dem einen Auge. Und jetzt ist halt das ganz Interessante, dass die Pferde Dinge mit beiden Augen gesehen haben müssen, um es auch mit beiden Gehirnhälften verarbeiten zu können. Ich weiß nicht, ob das beim Menschen auch so ist. Habe ich mich tatsächlich noch nie gefragt, weil wir ja eh die Augen nebeneinander haben frontal. Aber beim Pferd ist es eben so, dass nur 15-20% der Informationen von dem einen Auge in die eine Gehirnhälfte übertragen wird. Von der einen Gehirnhälfte auf die andere Gehirnhälfte übertragen wird. Und das heißt, alles, was das Pferd mit dem linken Auge sieht, ist halt in der rechten Gehirnhälfte abgespeichert. Das geht diagonal und das muss es erst auf dem rechten Auge sehen, damit es auch in der linken Gehirnhälfte ist. Das geht jetzt ein bisschen weit, da könnte man jetzt noch über Lateralität reden und welche Gehirnhälfte ist eigentlich wofür gut, ne, was macht die, in welchen schwierigen Situationen oder gefährlichen Situationen oder auch normalen Situationen, also wann nimmt das Pferd welche Informationen gerne auf, ne, auf mit der linken oder der rechten Hirnhälfte. Aber vielleicht kennt man auch hier das Beispiel, sind wir schon beim nächsten Problem. Das Pferd, man reitet irgendwo in der Halle oder auf dem Platz, das Pferd warm im Schritt, erstmal 10 Minuten langer Zügel und reitet die ganze Zeit linke Hand. Und da liegt eine Abschwitzdecke auf der Bande. Und jetzt wechselt man das erste Mal die Hand und läuft mit dem Pferd jetzt auf der rechten Hand an der Abschwitzdecke vorbei und das Pferd erschrickt sich. Und jetzt ist das Pferd nicht dumm und ist schon 10 Minuten daran vorbeigelaufen, sondern das Pferd sieht jetzt erst das erste Mal mit dem rechten Auge oder mit dem anderen Auge die Abschwitzdecke. Ganz einfach. Und das ist das perfekte Beispiel dafür, dass eben die Übertragung von der einen auf die anderen Gehirnhälfte nicht 100% ist, sondern nur ein Bruchteil.
Ja. So. Ist ja auch so der Klassiker, wenn man irgendwie beim Ausreiten, ne, auf derselben Strecke, sag ich mal, vom Stall hin und zurück reitet. Auf dem Hinweg erschreckt es sich mit dem linken Auge vor der Mülltonne. Auf dem Rückweg sieht es die Mülltonne mit dem rechten Auge, erschreckt sich. Und die Leute sind dann immer am Meckern und am Schimpfen von wegen, hast du doch vorhin schon gesehen. Ja, hat es vorhin gesehen, aber mit dem anderen Auge.
Deswegen ja, ist jetzt aber lustigerweise, ja, aber vorhin hast du dich doch auch nicht erschreckt. Also wenn sie es nur in eine Richtung erschreckt. Das hast du vorhin doch schon gesehen. Ja, also genau, genau, gehuppt wie geduppt, genau. Also das auf jeden Fall schon mal ein Unterschied beim Sichtfeld, beim Sehen. Dann ist es eben so, dass das Pferd recht unscharf sieht und wirklich immer nur einen Punkt so ein bisschen scharf fokussieren kann. So, ne? Wie gesagt, es muss in der Ferne gut sehen, aber halt nicht komplett alles scharf stellen können, so.
Das ist auch das, was du mit dem Refokussieren quasi meintest, ne? Dass wenn dann irgendwie was auf einmal in Anführungszeichen auftaucht, dass sie einmal so ruckartig den Kopf bewegen, damit sie halt einen anderen Winkel haben. Genau. Ja, spannend. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht.
Mhm. Und dann haben wir auch noch was, wenn wir da gerade sind, im Auge. Also wir haben blinde Flecken, habe ich ja schon gesagt, ne? Also unterm Hals, unterm Bauch, hinterm Schweif und über sich. Und wir haben auch im Auge einen blinden Fleck, nämlich da, wo der Sehnerv aus dem Auge austritt. Und das ist total süß, da hatte ich mal aus, das perfekte Beispiel, große Koppel und ich laufe in Richtung eines Pferdes so einen leichten Hügel hoch und ich sehe das Pferd die ganze Zeit schon, aber offensichtlich, und das Pferd hat gegrast und hatte die ganze Zeit den Kopf unten und offensichtlich war ich die ganze Zeit im blinden Fleck, weil als ich näher kam und ein Stück irgendwie ein bisschen an den Bogen gelaufen bin, hat das Pferd sich plötzlich auf 10 Meter Entfernung plötzlich erschreckt, ne, weil genau ich wahrscheinlich in diesem blinden Fleck gelaufen bin.
Und dann bist du wie aus dem Nichts quasi aufgetaucht.
Ne? Und auch das ist nicht, weil das Pferd jetzt plötzlich blöd ist und mich nicht will oder irgendwie keine Ahnung was, ne? Sondern es war einfach, ich war plötzlich im Sichtfeld und vorher nicht. Genau. Ja, das. Und was auch noch ein riesiger Unterschied ist, ist die Sache mit hell und dunkel sehen. Und das finde ich enorm, wenn man sich mal überlegt. Und dunkel sehen sind Schatten oder Pferd kommt von draußen, jetzt wieder Frühling, Sommer, aus der krassen Helligkeit in einen dunklen Stall. Das Auge kann sich nur langsam anpassen durch die Stäbchen. Es gibt Stäbchen und Zapfen im Auge. Und durch die Stäbchen ist es halt so, dass das Auge sich nur langsam anpassen kann. Und zwar von hell zu dunkel braucht es komplett, bis es adaptiert ist, 30 bis 45 Minuten. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist auf einem Turnier und der Abreiteplatz ist draußen und vielleicht ist das jetzt eine Dressur oder am besten noch eine Springprüfung in der Halle. Mhm. Draußen ist der Abreiteplatz, schön in der knallen Sonne und dann reite ich kurz vorher in die Halle rein und gehe dann Parcours. Und draußen hat alles geklappt und in der Halle spielt das Pferd Mikado und lässt irgendwie und kriegt überhaupt so, springt halt nicht richtig, wie auch immer, ne? Nimmt halt einen, reißt ein Hindernis nach dem anderen. Na klar, weil das springt im Blindflug. Das heißt, entweder muss ich gucken, dass ich draußen schon länger im Schatten bin oder dass ich mich halt früher schon in die Halle stelle, irgendwo in den Vorbereich oder so, wo es halt dunkler ist, dass das Pferd sich halt da schon mal dran anpassen kann. Mhm. Und genauso, das fand ich letztes Jahr interessant, ich war auch auf so einem Turnier und das war auch schöne Sonne und alles war im Hellen und dann gab es eine Kombination an der einen langen Seite und da war Schatten von den Bäumen. Mm. Und wann immer eine Wolke aufzog und alles quasi leicht schattig war, hatten die Pferde weniger Probleme, diese Kombination zu springen, als wenn da der Schatten von den Bäumen war.
Ja, krass.
Weil das Pferd da nicht reingucken kann in den Schatten. Also das ist krass. Und andersrum, von dunkel zu hell geht die Adaption schnell. Das kann man sich ganz gut merken, weil sich's reimt. Ne? Also das geht schnell, aber andersrum halt nicht. Und das muss man halt auch wissen. Auch wenn ich sage, okay, ich laufe jetzt vom Stall zur Halle oder vom Stall, was auch immer, ne? Muss ich jetzt unbedingt durch die pralle Sonne oder habe ich irgendwo auch einen schattigen Weg? Ja, dann nutze ich halt den. Also so leicht, so einfach kann man das halt machen, ne? Um dem Pferd da irgendwie Schwierigkeiten zu nehmen. Genau.
Ja, 10 Meter mehr gehen und schon erschreckt sich das Pferd nicht.
Ja.
Wie schön.
Ja. Oder ist genauso mit der Helligkeit auch wieder Lieblingsbeispiel Pferdeanhänger. Steht der Hänger jetzt im Schatten oder es fällt im Hänger ist dunkel, weil ich muss einfach nur andersrum parken, dass die Sonne in den Hänger fällt und plötzlich geht das Pferd rein. Und andersrum ist draußen alles hell und dann steht der Hänger so rum, dass es von innen schattig ist und das Pferd steigt halt nicht ein. Ja, verstehe ich. Würde ich auch nicht.
Ja.
Ne?
In so einen tiefdunklen Abgrund möchte man ja selber auch nicht rein.
Genau, ja. Und dann haben wir ja eben schon gesagt, die Zapfen gibt es noch und die sind für das Farbsehen da. Und da weiß man, dass Blau und Gelb am besten sichtbar sind. Daher auch diese ganze Sache mit der Dualaktivierung und dem blau-gelben Hütchen und Gassen. Pferde sind eher rot-grün blind. Das sehen die dann halt alles eher im Gräulichen da wahr. Nehmen sie wahr, stellt sich da, wie auch immer, genau. Und das muss man halt auch wissen. Also sie können halt nicht so gut, die brauchen Kontraste. Die sehen eine rote Stange auf dem grünen Rasen nicht. Oder ist nur kaum erkennbar.
Nicht gut.
Nicht gut, ne? So, und wenn sie dann natürlich über die Stangen stolpern oder was, weil da was auf dem Rasen liegt oder auf der Wiese liegt, ja, auch da sind die Pferde nicht doof. Sondern die sehen halt das einfach von Natur aus nicht so gut. Genau. Das so im Groben zum Sehen.
Ja, sehr cool. Prima. Ich glaube, das war mit den ganzen Beispielen auch sehr anschaulich. Haha, der nächste Wortwitz hier. Dann lass uns doch gerne mal zum Hören weitergehen.
Ja.
Was gibt es da für Unterschiede?
Ja, also erstmal können Pferde 180 Grad rundum hören, da sie ihre Ohren so schön bewegen können. Das kennt man ja, ne? Wenn man auf ein Pferd guckt und wenn das Ohrenspiel ist und dann bewegen die das halt, haben ganz viele Muskeln eben im pferdischen Ohr. Und die können halt durch die Größe der Ohrmuschel auch viel mehr Schallwellen aufnehmen als wir Menschen. So, sie können auch leise Geräusche besser wahrnehmen, müssen sie, sind wir wieder bei Beutetier, also Fluchttier. Es macht schon Sinn, dass sie das auch, ne, das leise Knacken eines Astes im Laub, eines Raubtiers im Gebüsch irgendwie halt hören können. Und es ist aber so beim Pferd, dass sie die Geräuschquelle eher ungenau identifizieren können, eben auch wegen der großen Ohrmuscheln. Ne? Also das sind so unterschiedliche Winkel quasi, aus denen das dann quasi ins Ohr trifft. Und das ist beim Menschen eben anders. Ne? Der kann schon recht präzise feststellen, wo jetzt irgendein Geräusch herkommt. So, und im Vergleich zum Menschen ist es beim Pferd auch so, dass die Pferde mehr höhere Töne und Frequenzen wahrnehmen können, bis halt hin zu Ultraschallgeräuschen von einer Fledermaus oder auch einer Hundepfeife und weniger tiefe Töne und Frequenzen. Und was lehrt uns das? manchmal hören die Pferde was, was wir nicht hören. Und das ist vielleicht gruselig. Und vielleicht ne, hört das Pferd sowas wie Gespenster. Ne? Es sieht nicht Gespenster, es hört Gespenster. Einfach, weil das anders funktioniert als wir.
Ja, muss ja nur sein, dass man irgendwie im Wald ausreitet und, weiß ich nicht, 300 Meter weiter auf einem Weg, den man gar nicht sieht, pfeift jemand gerade seine Hundepfeife. Ne? Wir hören es nicht oder nicht besonders gut. Und das Pferd zuckt auf einmal zusammen. Das hat man ja auch ganz oft, ne? Dass man irgendwie so denkt, so, da war doch nichts, weil wir Menschen ja auch immer sehr auf Sehen fokussiert sind. Und es ist ja ganz oft so, dass die Leute irgendwie sagen, stell dich nicht so an, da ist doch nichts. Wo man sich denkt so, naja, nur weil du nichts siehst heißt das, oder nichts hörst, heißt das nicht, dass für dein Pferd nichts da ist.
Ne? Ja, das ist ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, weil beim Pferd ist es halt so, dass wenn ein Sinn nicht bedient werden kann, also das Sehen kann nicht bedient werden, weil ich reite in der Halle, das heißt, es sieht nicht, was außerhalb der Halle ist, oder ich reite durch den Wald, genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn das Sehen eben nicht das Haupt, die Hauptwahrnehmung ist, dann übernehmen halt andere Organe, Sinnesorgane. Das heißt, wenn das Pferd natürlich in der Halle nicht raus durch die Wand gucken kann, dann wird es mehr aufs Hören achten. Und auf die Gerüche achten. Das heißt, das macht es dann halt gleich doppelt schwierig, aber halt auch doppelt erklärbar und verständlich.
Mhm. Genau. Ja, super. Hast du da zum Hören noch was? Weil sonst würden wir einfach dann weitermachen.
Ja, wenn es zum Beispiel sehr viel Wind oder Lärm gibt oder zu viel Geräusche auf einmal, dann wird das so ein bisschen überschattet von einem Rauschen und dann können die Pferde halt auch nicht mehr so gut hören, tatsächlich. Also da sind wir einfach bei, wann ist welche Wahrnehmung eigentlich da und wann nicht. Genau, ja.
Und dann auch logisch, dass sie dann schreckhafter sind, weil wenn sie den Säbelzahntiger im Gebüsch nicht mehr hören können, weil es so windig ist, dann müssen sie sich natürlich wiederum mehr aufs Gucken oder so verlassen und scheuen dann deswegen vielleicht öfter.
Ja.
Genau, ja.
Ja, genau.
Okay, prima. Dann lass uns doch mit dem Riechen weitermachen.
Ja. Was viele nicht, oder aus der Praxis, was ich bei vielen sehe, ist, dass das Riechen komplett unterschätzt wird. Wenn wir jetzt an Hunde denken, ist es total logisch, dass Hunde schnüffeln und irgendwas beschnuppern und riechen. Je nachdem, was für einen Hund man hat, also es gibt ja auch da Hunderassen, die ein bisschen mehr oder weniger Riechrezeptoren haben. Hat das Pferd teilweise sogar mehr Riechrezeptoren als ein Hund?
Das habe ich auch schon gehört, das ist richtig krass.
Das ist richtig krass. Das heißt, ich weiß jetzt die Vergleiche nicht, ne? Also wahrscheinlich so ein Mops, so ein Kurznasiger hat wahrscheinlich eh weniger Riechzellen als jetzt ein ausgebildeter deutscher Schäferhund. Ne? Zack, irgendwie hier Drogenspürhund oder irgendwas, ne? Aber müssen wir nochmal recherchieren, welche Rasse, welche.
Es macht schon Sinn, weil ich habe selten einen Mops als Drogenspürhund am Flughafen.
Ja, ja. Aber spannend, dass eigentlich vielleicht Pferde das auch erschnüffeln würden, oder?
Man setzt doch, glaube ich, auch mittlerweile auch schon teilweise Ratten und so ein, also auch so als Minen. Schnüffeltiere, habe ich schon mal gehört. Ja, Wahnsinn, ne? Weil die das halt auch wirklich sehr, sehr gut können. Wo man jetzt bei einer Ratte ja auch nicht sofort dran denkt, aber
genau. Eben, und das ist es halt, ne? Also das ist tatsächlich, der Geruchssinn wird total beim Pferd voll unterschätzt. Und wie nutzen die das? Naja, die nutzen das, um Sachen aus der Luft zu lesen. Also ähnlich wie beim Hund. Feinde, Raubtiere, andere Pferde. Die checken auch, ob ein fremder oder ein bekannter Mensch irgendwie daneben einem steht. Duftspuren. Witterung des Stalls kennt man ja auch. Dieses, ich habe mich verlaufen und mit dem Pferd beim Ausreiten und dann habe ich die Zügel lang gelassen. Das Pferd hat alleine nach Hause gefunden. Ja.
Weil's gerochen
hat. Die können halt im Zweifel auch eher ihre eigenen Spuren wieder riechen, wenn ich da nicht ganz informiert bin, fehlinformiert bin. Sie riechen aber auch zum Beispiel an Kot von anderen Pferden. Und nehmen dadurch Informationen über den körperlichen Zustand des anderen Pferdes wahr. Oder halt auch Botenstoffe, ja genau, Hormone, ne, was auch immer. Und total spannend ist, dass das Riechen eigentlich der einzige Sinn ist, der den direkten Zugang zum Zentrum der Erinnerungen und Emotionen im Gehirn hat.
Ach krass, das wusste ich auch nicht.
Zum Beispiel über Gerüche kannst du ja auch bei Menschen, also ich arbeite ja total gerne mittlerweile mit so ein, zwei ätherischen Ölen. Und ich halte auch Pferden ganz gerne mal Pfefferminzöl unter die Nase. Und das kommt total, also bei 8 von 10 Pferden kommt es super gut an. Ich kriege einen ganz anderen Fokus von den Pferden. Ich kriege die auch aus angespannten Situationen wie rausgerissen, nur mit diesem Öl, weil das halt was ist, oder Geruch, weil das was ist, das wirklich komplett direkt ins halt den Zugang anders hat zum Gehirn. Und was halt da auch super funktioniert, bei manchen Pferden, manche hassen es, manche lieben es, ist Schafswolle.
Okay.
Also wir haben ja Schafe bei mir im Stall, bei meinem Pony. Und der versenkt total gerne seine Nase in dem Schafsfell. Die laufen da halt mal frei rum. Und dann steht er da und chillt und beamt sich richtig weg. Und ich hatte das auch schon im Training. Vielleicht kennt man das auch von einem Sattelgurt mit Schafswolle, von einer Schabracke mit Schafswolle gibt es ja auch, ne? Fellpads oder auch so Nasenschoner. Mhm. Dass manche Pferde da total irgendwie die Nase reinhalten wollen. Und auch das ist halt irgendein Geruch mit diesem, wie heißt das? Wie heißt dieser Stoff von der Schafswolle? Ist das Lanolin? Oder
ja,
ist
irgendwie ganz sowas. Anders? Ja.
Also nagelt mich nicht drauf fest, wenn es nicht so heißt, aber es gibt ja diesen Geruch. Und das nutze ich manchmal echt im Training zum Beruhigen. Witzig. Oder zum Loben, total. Also das kann man tatsächlich einfach nutzen, ne? Ich hatte mal ein Fohlen im Training, was ich nicht halftern lassen wollte. Und dann habe ich ihm quasi immer dieses Schaffell hingehalten und es fand super. Und dann konnte ich mit dem Schaffell weggehen, das Fohlen ist hinter mir her. Und dann musste ich halt gucken, wie ich das halte. Aber dann konnte ich über das am Schaffell schnuppern lassen, das Halfter langsam versuchen anzuziehen und immer wieder weg und als Lob immer wieder dieses Schaffell hinhalten.
Mhm. Also, lustig.
Ne? Nur wenn man halt weiß, wie Pferde riechen. Und das ist halt wichtig, ne? Das Pferd entscheidet über das, wie sagt man, das Erkunden und das Riechen. Also es muss selber quasi aufhören zu schnüffeln, dass der Erkundungsvorgang beendet ist.
Mhm. Ja, verstehe.
wenn das Pferd an was riecht und ich reiße es da weg, dann ist es noch nicht durch mit dem Thema. Ne? Also auch, wenn man irgendwo ist. Die Mülltonne, ja, dann soll das Pferd doch an der Mülltonne oder an dem Stein oder an keine Ahnung was schnüffeln. Ne? Wenn es dann das verarbeiten kann und man kann weiterreiten, ja, ist doch super.
Ja.
Genau. Riechen, machen wir noch ein bisschen weiter.
Mhm.
Riechen ist auch der Grund dafür, dass manche Gräser zum Beispiel gemieden werden. Das wird jetzt auch relevant in Richtung Weidesaison ein bisschen später. Wenn nicht abgeäppelt wird, weil vielleicht auch die Äppel als Dünger angesehen werden, weil dann wächst ja das Gras so schön, entstehen Geilstellen. Und das fressen die meisten Pferde nicht. Und das ist dann wieder so eine Krux. Die Pferde fressen es nicht, aber sie werden auf der Koppel auch noch nicht zugefüttert oder kommen nicht auf eine andere Koppel, weil da steht ja noch was.
Mhm.
Ne? So, ja. Und das darf man halt auch im Hinterkopf behalten. Die Pferde fressen es dann halt einfach nicht. Genau, und übers Riechen sortieren sie eben auch ungewünschte Sachen aus. Über ja, Nase und Tasthaare und so weiter können die das sehr gut. Unter anderem halt auch Medikamente.
Kenne ich von meinem, Hilferchen. Der ist da sehr gut drin.
Genau, ne, und so ist es halt beim Riechen. Und auch hier, was weiß ich, wenn ich weiß, wie das Pferd riecht, naja, wenn das Pferd irgendwo nicht lang will, kann es halt auch hier nicht nur Gespenster hören, sondern halt auch Gespenster riechen.
Muss ja nur sein, dass 10 Minuten vorher durch den Wald da die Wildschweinrotte lang gelaufen ist.
Oh ja,
ne?
Wobei, das die Pferd rieche ich sogar auch.
Ja, ich komischerweise nicht, aber...
aber also wenn es nach Maggi riecht, dann waren es Wildschweine.
Ja, habe ich schon gehört, genau. Ja. Genau, aber irgendwie... Vielleicht bin ich auch einfach noch keiner Wildschweinrotte begegnet, das kann natürlich auch sein.
Oder es war halt kein Eber dabei. Auch hier nagelt mich nicht fest, das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns schreiben, aber ich glaube, die Eber riechen vor allen Dingen so.
Okay, ja, das kann sein. Ich habe es auf jeden Fall beim Ausreiten noch nicht bemerkt, aber gut, kann ja auch sein, dass vorher da, weiß ich nicht, ein Fuchs langgelaufen ist und das Pferd halt sagt, oh, Raubtier, ich bleib mal kurz stehen.
Und da sind wir jetzt, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Pferd geht nicht in den Anhänger. Weil, und da hatten wir auch mal ein Pferd, das ist in jeden Anhänger gegangen, nur nicht in diesen einen. Ja, weil da wurden Schweine drin transportiert vorher. Und das wusste halt keiner. Also dann haben sie es halt rausgefunden, ne? Oder sich dran erinnert. Und dann wurde halt mal dieser Anhängergrund gereinigt und durchgekerchert und dann ging es halt auch. Also die mussten jetzt nicht einen neuen Hänger kaufen, sondern die mussten halt einfach nur für einen anderen Geruch sorgen.
Ja.
Weil das kann für ein Pferd halt einfach gruselig sein.
Ja. Ich finde das eben manchmal krass, was wir teilweise auch so generell in unserer Menschenwelt mit Duftstoffen um uns ballern, wo man sich dann manchmal auch überlegt, so, wie ist das denn für die Tiere? Mhm. Ich meine, ich habe jetzt noch kein Stallraumduftspray gesehen, aber wird bestimmt in den nächsten Jahren irgendwann mal erfunden, aber ich habe ja zum Beispiel auch Katzen und da finde ich es halt krass, dass es ja auch so Katzenstreu mit so einem Frische-Duft gibt. Und ganz ehrlich, ich habe selber mal aus Versehen so einen Sack gekauft, weil ich halt immer die eine Marke kaufe und da ist nur die Farbe ein bisschen anders. Dann habe ich leider aus Versehen mal den mit diesem Duft erwischt. Und ich finde das selber schon extrem penetrant, wo ich mir mal denke, was sagen denn dann meine Katzen dazu? Für die stinkt das ja wahrscheinlich wie die Hölle, weil nur weil der Duft für uns angenehm ist, ist es das ja nicht für die Tiere. Und für mich war er auch schon nicht angenehm. Ne? Also.
Ja, aber wie haben sie reagiert?
Die beiden sind da zum Glück noch dann draufgegangen.
Okay.
Und ich habe es aber auch mit meinem normalen Katzenstreu dann quasi gemischt. Also ich habe jetzt nicht einfach da alles reingekippt, weil dann hätte ich echt Angst, dass sie dann woanders hinmachen.
Ja, aber das ist interessant, weil was es auf jeden Fall ja gibt, ist, was ich jedenfalls aus vielen Boxenstellen kenne, es gibt so auch für Rinder, ich glaube für alle Ställe, für Rinder, für Schweineställe, Hühnerställe, was sind noch alles da auf der Packung für Tiere drauf, eine Pferdeställe, da gibt es so Boxenreinigungspulver.
Okay.
Was einmal den Ammoniak so ein bisschen aufnimmt, das kann bemisstest du halt, und wenn du dann noch so nasse Stellen hast, und das kenne ich eben aus vielen Stellen, dass dann halt mal alles an Stroh oder so ein Streu weggeschoben wird und dann machst du halt auf die nasse Stelle dieses Pulver. Und das riecht aber auch recht krass. Also ich finde, das darf man schon immer dosiert einsetzen. Aber ich kannte Leute, die haben da dieses Pulver drauf geballert bis zum Get-No, dass ich es nicht riechen konnte. Mir war das zu viel. Mhm. Auch da sind dann irgendwelche ätherischen Öle drin und irgendwelche Kalke und sowas. Ne?
Okay, spannend.
Ja, und da ist halt aber auch die Frage, wie lange lässt man das drin, bevor man dann irgendwie wieder die Einstreu drauf macht und dann kommt das Pferd drauf? Mhm. Und wie reagiert das Pferd dann? Ich meine, im Zweifel ist es dem Ganzen dann ausgesetzt, weil, wie du schon sagst,
kommst ja da nicht weg, ja.
Richtig. Ne? Also das gibt's schon auch und das riecht schon auch krass. Es hält nicht super lange an, aber im ersten Moment riecht es schon.
Naja, krass. Für uns hält es nicht lange an. Wer weiß, vielleicht ist das für die Pferde noch 10 Stunden lang riechbar und dann stehen sie da in dem Duft, in Anführungszeichen.
Ich meine, solange es jetzt nicht ein schädlicher Duft ist, der irgendwas wegätzt. Ne?
Aber trotzdem, man kennt, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie 10 Stunden neben einem offenen Biomüll, sag ich mal, stehen. Der ist jetzt auch nicht schädlich für mich, aber schön ist anders, ne?
Ja, aber guck mal, auch wenn du sowas Hartes hast, so Essig oder so, ne? Mhm. Und du hast den in der Nase, hast einmal richtig das schön stimmt, tief gezogen irgendwie. Mhm. Und dann habe ich schon das Gefühl, ich rieche erstmal nichts anderes.
Ja, das ist die Nase erstmal wieder frei.
Nee, aber halt auch so ein bisschen weggeätzt.
Ja, ja.
Weißt du, so.
Das stimmt.
Ja, genau. Also beim Geruch einfach dran denken, Pferde riechen zu lassen, wenn sie wollen. Erkundungsverhalten eben zulassen und wenn möglich eben angenehme Gerüche bemerken für das Pferd und halt auch damit arbeiten und es anbieten. Weil auch das macht es halt im Umgang einfach viel leichter. Und wenn ich mir halt mal ein bisschen irgendwie Pfefferminzöl auf die Hand träufel und das Pferd sich besser führen lässt, ah ja, gut. Ist doch erstmal ein schöner
Workaround.
Ja. Weil die jetzt nicht dopen, ne? Aber kann man einfach mal im Hinterkopf behalten.
Ja, cool. Würdest du denn hier, ich glaube, dass... Ich bin ganz schlecht in sowas, aber heißt das nicht das Hallersche Organ?
Was das Jakobsonsche.
Jakobsonsche, ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich darauf komme. Würdest du das auch noch zum Riechen mitzählen?
Ja.
Oder?
Okay. Ja. Das Jakobsche Organ, genau. Also wir haben zwei verschiedene Geruchsorgane und wir haben halt einmal diese Rezeptoren auf der Riechschleimhaut und die bringen die Informationen eben über den Riechkolben zum Gehirn. Und dann haben wir eben das Jakobsonsche Organ, das heißt vomeronasales Organ, vielleicht das kam das, ne? Das muss ich mir tatsächlich auch mal aufschreiben, aber das Jakobsche oder Jakobsonsche oder Jakobson-Organ, wenn wir ganz genau sind, ne? Das ist am Gaumen, also am Dach der Maulhöhle und das bringt die Information, Geruch und Geschmäcker direkt ins limbische System und eben dann über diese Emotionen. Ne? Und da haben wir ja dieses typische, woran erkennt man, wie das Pferd gerade riecht. Dieses Jakobson-Organ, dass das gerade genutzt wird, erkennt man am Flehmen des Pferdes. Ne? Also wenn die Pferde so die Oberlippe quasi so über die Nüstern stülpen, also so hochziehen und man so die oberen Schneidezähne sieht und dann schnüffeln, das sieht man auch ganz oft bei Hengsten, gerade wenn sie irgendwie eine Stute wahrnehmen oder so, ne? Und so wittern und die Botenstoffe, die Hormone dann eben wahrnehmen. Genau, dann weiß man, Jakobson's Organ ist am Werk.
Weißt du, wo genau da der Unterschied liegt? Also wann sie für welche Stoffe sie quasi das eine und dann das andere benutzen?
Also ich kenne es eben, dass Botenstoffe, Pheromone und intensive Gerüche über das Jakobsche Organ gerochen werden.
Ah, okay. Ja, stimmt, weil ich kenne auch einige Pferde, die einfach Wallach sind und es ist keine Stute in der Nähe und dann machen die das aber trotzdem auch mal irgendwie.
Ja, ja. Ja, also ich sag mal, ein Hengst ist da halt mal, ist da halt mal schneller dabei, ne? Da kann man es vielleicht eher, aber klar, die Wallache auch, Logo.
Ja, cool. Okay, super, dann haben wir das ja auch schon quasi abgehakt. Dann lass uns doch mal, wenn du da nichts mehr hinzuzufügen hast oder wolltest, dann lass uns doch gerne mit dem Tastsinn noch weitermachen.
Ja, ich habe was vergessen.
Kein Ding, hau raus.
Die Ohren. Ich habe bei den Ohren was vergessen. An den Ohren, also das Hören haben wir, aber an der Ohrenstellung sehen wir, wo das Pferd hinguckt.
Hinguckt?
Mhm.
Okay.
Weil ich doch gesagt habe, das dunkle Auge und diese ovale Pupille. Und wir sehen eigentlich gar nicht, wo ist denn das Pferd gerade, wo guckt es denn hin? Weil es kann ja so viel rumgucken, wie wir jetzt gehört haben, ne, bei dem Winkel. Und an den Ohren, am Ohrenspiel, da wo das Ohr hingeht, sehen wir, wo das Pferd den Fokus hat, also wahrscheinlich auch hinguckt.
Ja,
genau.
Okay. Ja, sehr gut.
Yes. Tastsinn. Tastsinn. Da haben wir verschiedene Systeme. Womit soll ich denn anfangen?
Wie du möchtest.
Okay, also ich habe mir ja Notizen gemacht, damit ich nicht so viel vergesse. Wir haben das taktile System. Das ist die Oberflächensensibilität quasi. Das heißt die Berührung. Oder auch Druck auf der Haut, ne, auf der Oberfläche des Pferdes. Aber auch die Schmerzempfindung oberflächlich und auch das, der Temperatursinn oberflächlich. Das ist quasi das taktile System. Dann haben wir das propriozeptive System. Das setzt sich quasi zusammen aus Sehnen, Muskeln, Bändern, Gelenkkapseln, Bindegewebe, also Faszien. Und übermittelt dem Pferd oder dem Gehirn Reize, wo sich welches Körperteil befindet oder auch was es unter sich spürt. Also auch die Hufe sind ein Tastorgan und übermitteln Informationen halt ans Gehirn, alles klar, so und so ist der Boden. Der ist hart, der ist weich, der ist trocken, nass, glitschig oder auch steinig und rutschig. Also können ja auch auf Steinen irgendwie rutschen, gerade wenn es irgendwie am Hang geht. So eine Information werden halt von den Hufen übermittelt. Genau, und das propriozeptive System, das ist eben da für Trittsicherheit, Koordination, Balance und auch so Tiefenwahrnehmung. Ne? Und wo ist eigentlich gerade die Lage und die Ausrichtung des Körpers? Das ist einfach super wichtig, weil das Gehirn ist die Schaltzentrale von allem und es muss wissen, wo der Körper ist. Wir Menschen lassen uns auch nicht umschubsen und einfach auf den Boden fallen. Wir wollen immer das ausgleichen. Wenn irgendwas mal kommt, dass wir angerempelt werden, also wir sind immer bemüht, das sofort auszugleichen, damit wir bloß nicht hinfallen, weil wir müssen unseren Kopf schützen. Und das beim Pferd genauso, weil Hirn kaputt, Wesen tot. Genau, ne? Dann haben wir das vestibuläre System. Das ist vor allen Dingen das Gleichgewichtssystem. Gleichgewicht ist nicht Balance. Balance ist eine aktive Ausgleichbewegung auf zum Beispiel unebene Böden. Und Gleichgewicht ist im Innenohr. Gleichgewicht ist dieses Organ im Innenohr, was die Gravitation und Beschleunigung des Körpers oder des Umfelds misst. Also das darf man unterscheiden. Das heißt, komplett andere, wie sagt man, komplett andere Funktion. Ne?
Genau, also die Wörter werden oft synonym benutzt, umgangssprachlich, aber es meint eigentlich was ganz anderes, ja.
Genau, ne? Also ein Gleichgewichtssinn wird nicht mit Balance-Pads zum Beispiel trainiert. Ne? Dafür braucht man dann so neuronale Übungen, so Neuroübungen. Genau. Und dann haben wir noch Organsinne, also viszeral zum Beispiel, wird verbunden oder wird empfunden als Hunger, Durst und Harndrang, sowas. Ne? Das gehört auch noch zum Fühlen quasi dazu, jetzt nicht unbedingt zum Tasten, aber zum Fühlen. Genau, das haben wir auch noch. So, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist die Hautdicke. Die ist vielleicht noch relevant, wenn wir beim Fühlen über das taktile System sprechen. Und die Hautdicke ist super unterschiedlich, aber überall fein. Zum Beispiel an der Kruppe 6,5 mm dick. Das ist jetzt nicht super, super dick. An der Schulter so 3,5 mm dick. Am Hals 2,5 bis 3 mm dick. Ne, also es ist wirklich komplett über den Körper verteilt in einzelne Hautareale. Und es ist einfach insgesamt saudünn und so empfindlich. Und das merkt man ja daran, wie gezielt Pferde einzelne Fliegen wegschütteln können. Und das ist halt einfach so, so, so wichtig, weil viele Menschen viel zu dolle Impulse geben, die es gar nicht braucht, weil das Pferd das auch vorher schon gemerkt hat.
Ja, dann ist halt immer nur die Frage, warum hat es dann nicht reagiert und nicht, es hat jetzt einmal auf die Gerte nicht reagiert, na, dann haue ich halt doller drauf. Das sollte eigentlich nicht die Lösung sein im Training.
Nee, genau. Und das ist vielleicht ganz gut noch, das ist ein super Beispiel eigentlich, warum Pferde auch irgendwann nicht mehr reagieren. Weil das ist eine neuronale Ermüdung. Also das, es gibt ja überall Rezeptoren, die Informationen ans Gehirn weiterleiten. Schmerz, Druck, Hitze, was auch immer, was wir eben schon gesagt haben. Und eben auch die Fliege. Und die Fliege ist halt immer nur ein kleiner Impuls, darauf wird reagiert und dann ist quasi wieder, ich sag mal, die Reizleitung frei. Das ist jetzt ganz stumpf, ne? Natürlich so. Wenn jetzt aber irgendwo dauerhaft der gleiche Reiz kommt, auch ein Schmerzreiz, dann wird das irgendwann nicht mehr ins Gehirn übermittelt. Weil das Gehirn kann sich nicht die ganze Zeit auf den einen Schmerzreiz konzentrieren, wenn es einen ganzen Körper zu steuern und wahrzunehmen hat. So, ganz, ganz stumpf, ne? Jetzt also ganz einfach jetzt erklärt. Und das kennen wir auch, wenn wir eine Uhr tragen oder auch eine Klamotte. Ich meine, du merkst am irgendwann natürlich nicht mehr, dass du ein T-Shirt anhast. Das wär ja dein Körper irgendwie völlig überfordert, wenn er dauerhaft sagt, da ist die Berührung des Stoffes bing, des T-Shirts. Bing, 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 Achtung, bing, Achtung, bing, Achtung, bing, Achtung. Bing, ja, genau, ne? Ja, oder ich meine, du trägst eine Brille. Merkst du, dass du die Brille anhast?
Tatsächlich merke ich das öfter, weil ich normalerweise eigentlich Kontaktlinsen drin habe. Also mir fällt es schon mehr auf, aber wenn ich die jetzt 3 Tage am Stück trage, weil mir irgendwie die Augen wehtun und ich keinen Bock auf die Kontaktlinsen habe, klar, irgendwann sagt das Hirn auch. Ich blende es aus.
Oder auch bei der Uhr. Genau. Ne? Ich merke am Anfang, oh, ich habe eine neue Uhr, ja, alles klar. Und das ist halt dann wirklich eine neuronale Ermüdung. Und die tritt halt auch beim Pferd so ein oder auch bei uns Menschen so nach 20 Minuten. Das heißt, so ein Schmerzreiz, 20, 30, je nachdem, so ein Schmerzreiz wird dann halt nicht weiter übertragen. Und es ist egal, ob es irgendwie der Sporn ist, der im Pferd drin steckt oder eben immer wieder die Gerte und die Hinterhand tut schon weh. Der Hinterhand tut schon weh, dann wird der Schmerzreiz halt und dann wird das halt wie abgestumpft. Zug im Maul, Zug am Strick, dauerhaft irgendwie da das irgendwie so half da im Genick, ne, was zieht, weil man einfach nicht locker lässt. So, und das wird dann nicht mehr übermittelt. Ja.
Ja, krass. Da sollte man dann auch sich immer wieder überlegen, wie viel Druck und vor allem wie lange ist wirklich notwendig, ne?
Ja, und das habe ich halt auch nochmal jetzt gemerkt in der Osteopathieausbildung, wie wenig Reiz schon so viel Wirkung aufs Pferd hat. Und da geht es jetzt überhaupt nicht drum, irgendwie um ein esoterisches Handauflegen, aber es reicht bei ganz vielen Pferden, wenn ich so zart ein, zwei Finger wirklich so ganz, ganz zart einfach mal ins Genick lege und dann da so wie die Spannung so ein bisschen rausnehme, indem ich einfach nur mal mit meinem Finger merke, oh, da ist so eine Spannung, das Genick ist total fest und ich lege das einfach nur drauf und das Pferd merkt, oh, war es ja irgendwie auf dieser Anspannung, da ist ein Impuls. Da ist ja gerade, ne? Also der Finger alleine gibt ja schon eine Wahrnehmung dahin. Und das Gewebe arbeitet dann, weil da ist die Wahrnehmung auf meine Finger. Und auf einmal werden die Pferde, lehnen den Kopf runter und atmen aus und du merkst richtig unter den Fingern, wie das Gewebe weicher wird. Und eine Entspannung im Pferd. Und da braucht es so wenig. Das ist auch beim Massieren. Jetzt ist
wir schweifen
so ein bisschen ab, ne? Aber es ist
macht ja, nichts.
Ist ja auch fühlen. Ist ja auch fühlen.
Ja.
Wenn ich dolle massiere und dolle drücke, dann ist es nicht entspannt. Vielleicht für uns Menschen, weil wir wissen, gleich wird es besser, gleich geht der Schmerz und der Druck weg, was uns so unangenehm ist. Aber wenn wir zu doll, kennst du das, wenn dir einer mal nett ins Genick oder hier hinten so Schulter in die Schulter greift und das mal so kneten will, dann denkst du im ersten Moment, oh, und was machst du? Du ziehst die Schultern hoch und gehst voll in die Spannung dagegen. Das heißt, wenn ich so ein dolles Massieren mache, es nicht falsch verstehen. Viele Pferde mögen auch mal sowas, so ein schönes durchgeknetet werden.
Da ist ja jeder auch unterschiedlich, ne? Genau.
Genau, aber man muss halt einfach gucken, was macht man, wie lange, in welcher Intensität, mit welcher Muskulatur. Und es kann halt auch einfach sein, dass die Muskulatur sich dann richtig festmacht.
Ja, es gibt ja auch bei Menschen da ja total Unterschiede, ne? Es gibt ja auch so Massagetechniken, sag ich mal, wo du dann eher kleine, zierliche Masseurinnen hast, die dann auch mal auf einem Menschen irgendwie mit den Füßen rumlaufen. Könnte ich überhaupt nicht ab. Wäre mir viel, viel, viel zu krass. Aber es gibt ja Leute, die feiern das, ne? Und da muss man einfach immer ein bisschen gucken. Du hast ja auch Pferde, die, ne, wie du sagst, die das gerne mögen, sich dann auch auch so gegenlehnen. Mhm. Meiner zum Beispiel, nee, also vielleicht auf der Gruppe, ja, da ist okay, aber an allen anderen Körperstellen bitte nur ganz sanft anfassen, ne? Sonst sagt er dir direkt Bescheid, dass du wieder gehen kannst.
Ich habe das selbst, wenn ich mal irgendwie Rückenschmerzen habe, irgendwas verspannt oder so, dann arbeite ich ganz gerne mit so Faszienrollen oder diesen oder Faszienbällen oder so Doppelbälle oder sowas.
Ja, aber da kannst du ja auch selber, sage ich mal, den Druck bestimmen, ne? Wenn wir jetzt ans Pferd rangehen.
Und genau daher kenne ich es aber, dass ich dann zu viel mache, weil ich denke, ach, ich bin da immer noch nicht locker. Und dann gehe ich nochmal drüber und dann sagt die Muskulatur, nee, das war zu viel, jetzt mache ich komplett fest.
Ja, aber ich sag mal, du merkst es ja und kannst dann ja aber den Druck wieder nachsteuern, sag ich mal. Wenn wir jetzt denken, oh, wir tun dem Pferd was Gutes, weil wir das jetzt eine Dreiviertelstunde lang durchkneten wie irre und vielleicht nicht drauf reagieren, dass es dann anfängt, am Putzplatz zu hampeln oder so, ne? Das Pferd kann sich ja in dem Moment dann nicht wehren. Also es kann uns Bescheid sagen, aber wie so oft, wir Menschen sehen dann ja auch manchmal das leider nicht, dass wir gerade viel zu viel machen. Und dann hast du am nächsten Tag vielleicht trotz Massage ein noch verspannteres Pferd, ne?
Ja, oder das Ding ist, sie können sich natürlich wehren, wir Menschen müssen es halt nur wahrnehmen, weil das tun sie ja durch Weggehen, durch Schweifschlagen, genau, durch Aufstampfen, durch sonst was. Und was man dann auch leider Gottes hat, ist ein Pferd, was sich gar nicht mehr gerne massieren lässt.
Das ist halt eigentlich schade, ne? Ja.
Und das ist halt Mist, ja, total. Weil das sehe ich auch ganz oft bei dem Unterhaltslösen. Ich habe extra eine 0-Euro-Videoanleitung dazu gemacht, damit ich das mal zeigen kann, auch wo die Fehler sind. Die
verlinken wir auch gerne in den Shownotes.
Ja, gerne. Genau, danke.
Können sich alle runterladen.
Genau. Also es geht halt darum, ich kann ganz aktiv das Pferd entspannen, indem ich an bestimmten Muskeln einfach arbeite und eben das Pferd dadurch anrege, den Hals fallen zu lassen, dadurch aus dieser Fluchtanspannung der körperlichen rauszugehen und so. Und da gibt's einen Muskel am Unterhals und den kann man da wunderbar zu nehmen. So aus unterschiedlichen Gründen, das erkläre ich da dann auch. So, dieser Muskel wird aber auch jetzt gerne viel zu hart angefasst.
Oh ja.
Und volles Brett den Muskel in die komplette Hand genommen und gedrückt. So. Mhm. Und dann haben wir genau das. Das Pferd reißt den Kopf hoch, spannt dagegen, rennt rückwärts. Und damit nehme ich mir voll die perfekte Chance, dem Pferd eigentlich Entspannung zu geben und zu suggerieren und sich auch so in eine Selbstregulation zu kommen dadurch. Und ich muss diesen Muskel eigentlich nur in die Richtung fassen und dann geht der Kopf runter. Deswegen ist der Kopf, das ist das Pferd noch nicht entspannt, aber das ist ein guter erster Schritt, dass das Pferd überhaupt den Kopf runter macht und zwar entspannt runter macht und nicht, weil es diesem Kneifen in den Muskel aus dem Weg gehen will. Nachdem es erst rückwärts gerannt ist, dann seitlich weg, nämlich erst von einem Menschen weg, dann gegen den Menschen, das den Menschen wegbollern wollte, oder dann gestiegen ist oder dann irgendwann halt dann mal auch den Kopf runtergenommen hat. Und dann lässt der Mensch den Muskel los, alles klar. Deswegen hat das Pferd nicht verstanden, dass es cool und entspannt ist, sondern es macht es halt, weil es Ursache-Wirkung, assoziativ, da wird reingeschnitten.
Klassische Konditionierung.
Richtig. Das heißt nicht, dass das Pferd es wirklich verstanden hat und dass es einen positiven Effekt hat. So, und deswegen habe ich tatsächlich diese Videoanleitung dazu gemacht und mal gezeigt, wie wenig es da braucht, damit das Pferd es auch wirklich positiv verknüpft.
Ja, sehr und ich cool, wichtig auch.
Ja, und ich habe aber sehr viele Menschen, die sagen, mein Pferd macht das aber nicht. Ich kriege das nicht entspannt, weil das Pferd früher, bei wem auch immer, genau mit diesem Griff was Negatives assoziiert und überhaupt nicht loslassen kann. Das heißt, das Pferd muss überhaupt mal wieder lernen, loslassen zu können.
Ja.
Ja,
und das ist leider oft so.
Ja.
Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen in irgendwelche Massagetechniken verrannt. Wir haben ja noch...
Das passiert bei
mir. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber wir haben ja noch einen weiteren Sinn, über den wir noch nicht gesprochen haben, und zwar das Schmecken. Magst du da
das Schmecken ist halt auch sowas, was so mittel viel messbar ist, ne? Weswegen auch das gar nicht so viel wie das Riechen auch gar nicht so viel im Alltag wahrgenommen wird vom Menschen, ne? Aber zum Schmecken haben wir, dass Pferde schmecken können, süß, salzig, sauer und bitter. Das können sie. Süß wird meist vor bitter bevorzugt. Mensch.
Was?
Der Grund, warum die Pferde jetzt auch gerade zum Anweiden gerne auf das schöne kurze Gras lieber fressen als das lange, weil das halt so süß ist, weil da der ganze Zuckeranteil in dem kurzen Gras irgendwie versucht zu wachsen. Genau, die Auswahl vom Futter geht meist in Kombination von Schmecken und Riechen, wie bei uns Menschen auch. Wenn unsere Nase zu ist, weil wir Schnupfen haben, können wir weniger schmecken. Das heißt, 80% des Geschmacks geht auch beim Pferd über den Geruch.
Ach krass, so viel.
Tatsächlich, wow. Ja. Und genau, und dann funktioniert es halt so, dass es so Geschmacksrezeptoren auf der Zunge gibt und die werden dann über den Speichel ja, aufgelöst und dann als Moleküle oder über die Moleküle im Speichel dann als Impulse ans Gehirn weitergeleitet. So funktioniert an sich Schmecken. Und manchmal, das ist halt wichtig, werden auch gerne Bitterpflanzen gefressen von den Pferden. Sowas wie Schafgarbe, Löwenzahn, Mariendistel. Das hat ja auch ganz oft verdauungsfördernde Effekte, auch wie bei uns Menschen. Gibt ja auch so Bitterstoffe, Bittertropfen, wenn man irgendwie Magenprobleme hat oder so. Problem, Giftpflanzen werden dann auch mal gefressen. Also Jakobskreuzkraut ist eigentlich zum Beispiel auch sehr bitter, aber kann halt trotzdem mal gefressen werden. So, und das ist auch eh ein Mythos, dass Pferde keine Giftpflanzen fressen. Wenn nichts anderes mehr da ist, wenn man denkt, ja, aber da ist ja noch, genau, da ist ja noch, ja, aber das sind die Galgenstellen, über die wir eben schon gesprochen haben, dann ist Jakobskreuzkraut noch die bessere Alternative als
Galgenstellen.
Die Galgenstellen. Ja, und dann haben wir halt den Salat, ne? Und ja, in Kombination mit dem Geruch, was wir schon gesagt haben, sind Pferde halt Künstler im Aussortieren und Verschmähen von Zusätzen und Medikamenten. Genau. Und Pferde können halt auch, wie wir Menschen auch, eben auf dieses Süße konditioniert werden und dann totale Junkies werden. Also gerade, wenn man viel Obst füttert. Oder zum Beispiel halt auch Banane, ne? Ich kenne so Bananen-Junkies.
Meiner.
Und ja, aber das ist jetzt ganz interessant, Greta. Wieso ist deiner ein Bananen-Junkie? Welches Pferd in unserer Welt, in Europa, würde von sich aus Bananen essen?
Eher weniger. Kommen ja, sie auch nicht
keins, ran. Weil hier wachsen keine Bananen. Ne? Also auch das, ich weiß, meiner ist eigentlich auch ein Bananen-Junkie. Warum ich das damals angefangen habe zu füttern, ist mir ein Rätsel, aber...
Also Merlin bekommt eine zum Geburtstag und eine zu Weihnachten. Ich glaube, das ist vertretbar.
Ja, im Zweifel ist vieles vertretbar, ne? Aber die Frage ist halt einfach, wie scharf macht man dann die Pferde halt auf diese Stoffe? Aber das ist ein anderes Thema. Genau.
Ist also, ja wie bei Menschen auch, ne? Mit
ja.
Kindern und ja. So sollte man denen so viel Zucker geben, ständig Cola trinken lassen. Aber ich glaube, da sind wir jetzt hier in irgendwelchen Erziehungsthemen beim Pferd.
Genau, es geht ja nur Menschen. Darum, wenn das Pferd halt irgendwas lieber frisst als was anderes, dann ist es halt schwieriger, das, was es eigentlich braucht, in es reinzukriegen. Ja. So, ohne Erziehungstipps. Genau, und das andere ist halt nach wie vor, Giftpflanzen bitte entfernen.
Richtig.
Das ist halt auch relevant, wenn man über den Geschmack spricht.
Absolut, ja. Das ist ja sehe ich auch immer wieder auf Social Media irgendwie von wegen, ja, ich habe meinem Pferd hier 10 Eimer hingestellt und es weiß ja, was es braucht. Nee, nicht wirklich.
Nee, also wo ich mitgehen würde, was es braucht, ist zum Beispiel bei Kräutern. Ich fütter nicht einfach stumpf Kräuter, sondern ich habe teilweise welche da, sowas wie Weißdorn, ist ja gut für Herz-Kreislauf, ne? Jetzt gerade im Sommer, so bei den Temperaturschwankungen bei meinem Oldie. Und dem halt oder Thymian habe ich auch mal da, weil es ist manchmal so ein bisschen so ein Verdauungsthema. Und das halte ich ihm mal hin. Und ich sag mal, in einem von 10 Fällen nimmt er Thymian. Das heißt, da weiß er, was er braucht. Oder beim Weißdorn auch. Das nimmt er halt irgendwie, gut, das nimmt er öfter, weil er es halt auch gut findet. Aber da weiß er schon tatsächlich irgendwie seine Auswahl. Ne?
Ja gut, aber es gibt ja jetzt auch so diese, was ich jetzt eher meinte, sind so diese Mineralbars. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, wo Leute den Pferden teilweise reine Mineralstoffe irgendwie hinstellen. Und dann hast du am Ende ein Pferd mit einer, weiß ich nicht, Magnesiumvergiftung oder so, weil das einfach davon tonnenweise, sag ich mal, gefressen hat, weil es das vielleicht eben lecker findet. Aber das heißt nicht, dass das dann gut ist. Mhm. Also sowas meinte ich eher so, ne? Hier, stell dir hier 10 Töpfe hin und mein Pferd weiß ja, wie viel es wovon braucht. Nee, ich weiß doch als Mensch auch nicht, wie viel Magnesium ich brauche. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
ne?
Voll.
Naja, egal.
Ja, ja.
Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Genau. Ja, ja. Okay, cool. Aber jetzt haben wir ja, außer du wolltest da noch was hinzufügen, schon die ganzen Sinne durch. Hast du noch irgendwelche Besonderheiten, die du da jetzt noch, vielleicht auch im Vergleich zu Menschen, die wir jetzt noch vergessen haben? Oder sind wir soweit durch?
Ich glaube, wir haben alles. Ich möchte nur noch mal kurz drauf das wiederholen, dass eben Sinne, die nicht bespielt werden können, von anderen ersetzt werden. Was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Beispiel in der Halle, wie wichtig das ist.
Ja.
Ne? Weil wenn ich draußen reite und die Pferde werden reingeholt und das Pferd kriegt es mit und alles ist cool, ist was anderes, als wenn ich in der Halle reite und die Pferde werden reingeholt und das Pferd eskaliert in der Halle, weil es nicht wahrnimmt, was da genau, los ist. Ne? Das da, es hört das nur zum Beispiel. Oder merkt auch die, wenn die ist ja manchmal so ein husch, husch, rein, rein, los, ne? Und dann ist ja eine hohe Energie. Mhm. Und das merkt das Pferd auch. Das merkt auch die Intensität irgendwie der Bodenvibration zum Beispiel, wenn neben der Halle eben die Pferde vorbei galoppieren. Mhm. So eine Sachen, ne? Das heißt, normalerweise ist es tiefenentspannt und das kennt es doch und es läuft doch sonst auch immer mit. Ja, aber Halle, anderes Ding, es kann es nicht riechen, es kann es nicht sehen, es kann es nur hören und merkt eben die Vibration und sowas. Einfach eine komplett andere Nummer,
ja.
Weil da einfach diese Zuordnung dann der anderen Sinne fehlt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr gutes Abschlusswort, weil im Hinblick auf die Zeit, ich weiß ja, dass du gleich noch einen Termin hast, möchtest du sonst noch irgendwas loswerden zu dem Thema oder würdest du sagen, wir haben alles Wichtige da soweit besprochen?
Ich glaube, wir haben alles Wichtige.
Okay, prima. Dann kriegst du jetzt aber zum Schluss auch noch, bevor du losdüsen musst, meine drei kurzen Fragen, die ich mir jetzt am Ende überlegt habe. Ich hatte ja noch nicht so viele Interviews, aber die wird es ab jetzt immer geben. Und zwar fangen wir dann direkt an. Welches ist dein liebstes Zitat zum Thema Pferde? Fällt dir spontan was ein?
Oh Mist. Oh, die Fragen hätte ich vorher gebraucht.
Okay. Ich wollte sie extra spontan stellen, war bei Carina auch so.
Stell mal die nächste, vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit dann ein anderes Zitat ein.
Okay, wenn du ein Pferd wärst, was für eins wärst du?
Ich glaube, ich wäre irgendwie so ein chilliges, freiheitsliebendes Connemara-Pony.
Cool, ja.
Mhm. Fällt mir jetzt als erstes ein, ich weiß nicht warum.
Finde ich gut, die haben ja auch sehr schöne Haare. Passt ja vielleicht auch zu deiner Frisur heute.
Naja, genau, was ihr nicht wisst, ich komme hier gerade voll mit der Föhnfrisur. Meine Haare stehen komplett ab, ich weiß nicht, was da los ist.
Solange du nicht gesagt hast, Fjord fährt mit der Stehmähne.
Auch cool.
Auch cool, genau. Okay, die dritte Frage. Getreuer auch meinem, ich sag mal, Unternehmensnamen Huf und Herz im Takt. Was bedeutet Verbundenheit mit dem Pferd für dich?
Grundlage. Das ist die komplette Grundlage einer gemeinsamen Beziehung. Dass ich es schaffe, dass ich das Pferd sehe und wahrnehme und das Pferd mich auch. Ich stelle mir jetzt immer vor, wie in so einer Seifenblase. Wir sind in einer gemeinsamen Seifenblase, egal was um uns herum passiert.
Das ist ein sehr schönes Bild.
Ja, das ist immer so mein Bild, weil das ist das, was ich im Training und mit allem erreichen will, dass das Pferd wirklich bei mir ist in der Seifenblase und wenn um uns herum irgendwie eine Bombe einschlägt.
Ja, cool. Mega.
Mhm.
Das ist eine schöne Antwort. Ist dir noch ein Zitat eingefallen? 2 Minuten hast du noch, bis du
los
musst.
Ich weiß, ich denke immer an irgendein irgendwie, wenn alles schnell, schnell gehen muss, geh langsam. Ich glaube, in die Richtung kann es auch gehen.
Ja.
Also ich glaube so, ich kenne ja dieses slow is fast, also langsam ist schnell. Und dieses, ich glaube, in die Richtung geht es. Ich habe es jetzt nicht nicht ausgereift und
schon formuliert. Ja, alles gut. Wie gesagt, die Fragen kommen ja auch spontan. Ich habe sie dir ja extra vorher nicht geschickt. Aber passt doch auch, glaube ich, zum heutigen Thema. Auch mit dem, wir haben ja doch viel über sich erschreckende Pferde gesprochen. Und gerade da dieses langsam ist das eigentliche schnell. Ne? Zeigt
euren, ja, und wenn die Basis stimmt, dann geht auch alles schnell.
Genau, ne, aber zeigt euren Pferden die Sachen lieber noch ein zweites Mal und lasst ihnen dafür Zeit. Am Ende geht es dann schneller, weil ihr halt nicht 20 Minuten diskutieren müsst, ob ihr jetzt an der Mülltonne vorbeireiten könnt oder nicht. Lasst sie einfach kurz eine Minute dran schnuppern. Dann hat sich das Thema in der Regel mehr erledigt, als wenn man 20 Minuten lang versucht, dran vorbeizuprügeln.
Und zwar jedes Mal, wenn man ausfällt. Genau.
Das wollen wir vielleicht. Schön. Ja, cool. Prima. Ich bin alle meine Fragen losgeworden. Danke dir für das sehr informative Gespräch. Ich hoffe auch, dass für die HörerInnen da sehr viel mit dabei war. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen?
Nö, auch vielen Dank für deine Fragen.
Perfekt, das prima. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und natürlich allen, die zugehört haben, euch auch noch und ganz viel Spaß mit euren Pferden. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!